Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, die mit fast allen Spielern aus der Opt-out-Option-Szenerie, möchte man fast sagen, herausgekommen ist. Aber darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, nein. Ich habe heute auch wieder den Tobi mit dabei. Moin, Tobi.
Wunderschönen guten.
Und das war jetzt irritierend. Und moin, Micho.
Hi.
Huhu.
Kuckuck.
Ja, die Opt-out-Option-Deadline, also dass die Spieler quasi einen Vorschuss aus ihrem Gehalt bekommen, ist vorüber und irgendwie, weiß ich nicht, wie fandet ihr es? Ich fand es okay, dass nicht so viele jetzt nochmal die Option gezogen haben, aber irgendwie war es da doch enttäuschend, weil es ist ja nichts passiert. Es waren auf einmal nur die ganzen College-Kids, die ihre Opt-out-Option gezogen haben. Ich meine, dazu kommen wir gleich noch. Aber von der NFL-Seite war das Ding eigentlich relativ ruhig. Oder was meinst du, Tobi?
Ja, es war von den Namen her relativ unspektakulär. Man hatte sich nach den ganzen Ankündigungen und den ganzen Gerüchten, wer da alles angeblich opten will und dass da 50 bis 60 Spieler nur darauf warten, dass die Verträge wirklich abgeschlossen werden, um wirklich dann die Opt-out-Option zu ziehen. Hatte man sich irgendwie von den Namen her mehr versprochen und auch eher so ein Domino-Effekt, der ist jetzt nicht eingetreten. Also es hält sich alles noch so im Rahmen.
Okay, Micho, wie fandst du es so?
Man könnte auch sagen, es war langweilig. Ja, ich hab bei Twitter ständig aktualisiert und habe gedacht, so, jetzt kommt gleich die nächsten 5 von den Patriots, die plötzlich out-opten und irgendwie sowas, aber nö, gar nichts. Von daher hätte man sich auch sparen können, das vor Twitter sitzen.
Ja, das, das stimmt allerdings. Hättest du es Tobi auch überlassen können. Der hätte uns wahrscheinlich direkt, hätte er seine Nachrichten gekriegt auf sein Telefon.
Der mit seinen 5 Mails am Tag oder wie viele das sind.
Ja, es sind einige. Also ich hätte nicht erwartet, dass das so viele werden. Aber es ist ein netter Service, aber manchmal nervt es auch.
Ja, mei.
Der Fame.
Das können wir unseren Leuten ja gar nicht das bieten, was wir ihnen bieten. Nämlich alle aktuellen News rund um die Miami Dolphins.
Alles.
Und wenn wir schon bei News sind, dann sind wir eine Woche weiter als letzte Woche. Also wir haben wieder Mittwoch, also sind wir genau eine Woche weiter. Ich glaube sogar, wir haben zur gleichen Zeit aufgenommen. Und jetzt hat sich ja ergeben, dass Wilson und Hurns die Saison nicht spielen. Und dann mussten wir natürlich was Neues machen. Und dieses Neue war unter anderem die Verpflichtung eines Wide Receivers, logischerweise. Und zwar von Chester Rogers. Chester Rogers war Free Agent. Und den haben wir uns jetzt schnabuliert. Tobi, du wirst bestimmt mehrere Zahlen, Daten, Fakten um den jungen Mann ins Licht bringen.
Ja, Chester Rogers war von 2016 bis 2019, also die ersten 4 Saisons seiner bisherigen NFL-Karriere, bei den Indianapolis Colts. Er hat 53 Spiele für die Colts gemacht, hat 22 von denen gestartet und während dieser 53 Spiele 111 Receptions für 1221 Yards erzielt und dabei auch 5 Touchdowns sein eigen nennen können. Der weitere Vorteil, weil er bei den Colts war, hat er natürlich auch 2 Playoff-Spiele mit den Colts gemacht. 1 davon hat er gestartet, davon 9 Receptions für 76 Yards. Zu den Colts selber gekommen ist er als undrafted Free Agent vom College. Für uns ganz interessant ist die Tatsache, dass er viele der Snaps, die er für die Colts gespielt hat, im Slot gespielt hat. Und das ist ja mit die Wide Receiver Position, wo es bei uns nach den Opt-outs am meisten Bedarf zu geben schien oder scheint.
Okay. Micho, was sagst du zu dieser Verpflichtung?
Nette Statistiken, aber für mich hat Tobi eine entscheidende Statistik unterschlagen. Nämlich, klar, der hat zwar 11 Yards im Schnitt pro Reception, das ist schon so nicht schlecht, aber er hat genauso viele Fumbles wie Touchdowns. Spricht nicht gerade für seine Hände. Und zwar hat er nur ein Fumble davon, oder nur ein Fumble letztendlich wurde davon verloren. Das ist jetzt, ja, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht das Problem, da kann er tatsächlich nichts für. Aber der Roman Motzkus hat ja gesagt, nicht umsonst, das Wichtigste für einen Wide Receiver sind die Hände. Und zumindest hat er keine starken Hände. Finde ich dann schon ein bisschen fraglich.
Na gut, er macht zumindest die Hände nicht dicht. Ne? Ich meine, das ist ja schon wieder eine andere Geschichte. Wie siehst du die Verpflichtung denn? Also ich meine, du hast jetzt gesagt, dass Tobi die Verpflichtung die Statistik unterschlagen hat. Das ist natürlich ein Frevel. Aber die Antwort auf die Frage hast du noch nicht gegeben.
Ja, also grundsätzlich, wir mussten auf Wide Receiver zumindest was fürs Camp tun. Wir mussten zumindest gucken, dass wir da irgendwo ein gewisses Maß an Tiefe reinbekommen. Du kannst halt nicht nur mit unerfahrenen jungen Spielern spielen. Von daher kann ich die Verpflichtung halt nicht kritisieren. Glaube allerdings auch nicht, dass er bei uns, wenn überhaupt, über einen Backup-Job hinauskommt. Wäre natürlich schön, wenn er den Durchbruch schaffen würde. Allein der Glaube fehlt. Von daher, es ist eine Verpflichtung, die vollkommen okay ist, die Sinn macht, aber auch nur vor dem Hintergrund, dass wir auf Wide Receiver etwas ausgedünnt wurden. Punkt.
Okay. Ja, ich denke, sonst wäre wahrscheinlich weniger Action da gewesen. Das stimmt schon. Tobi, du hast zwar die Statistiken genannt, aber wie findest du die Verpflichtung?
Naja, wir mussten, wie gesagt, im Slot was tun. Da waren unsere Möglichkeiten jetzt einigermaßen begrenzt. Von daher, er darf sich gerne ausprobieren. Wir können gucken, ob er die Rolle ausfüllt, die für ihn vorgesehen ist. Und wenn er das schafft, ist das gut. Ansonsten haben wir auch noch sowohl interne als auch andere Möglichkeiten. Also von daher, wir gucken, was bei rauskommt. Wir mussten was machen, von daher ist okay.
Wunderbar. Ja, ich denke auch. Also es trifft eigentlich ganz gut, was ihr beiden gesagt habt. Wir brauchten da wen. Haben jetzt einen Spieler bekommen und dann schauen wir mal. Ich meine, es war schon interessant, dass relativ kurz, nachdem das jetzt alles bekannt wurde, ich weiß nicht, ob es zwei verschiedene Berichte waren, ich habe sie zumindest so im Kopf, und zwar einmal, dass Malcolm Perry gesagt hat, dass er gerne mehr im Slot spielen will und diese Position erlernen möchte, als er sie bis jetzt erlernt hat. Und einmal, dass die Dolphins das wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt einfach durcheinander gekriegt habe. Tobi, du weißt da bestimmt mehr. Was denkt ihr darüber? Also Malcolm Perry als Slot-Receiver und gar nicht, also als Addition für den Slot und gar nicht nur so die Copycat für Taysom Hill. Micho.
Ja, also das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem diese Taysom Hill-Rolle übernehmen kann, als Situationsspieler dementsprechend. Aber im Slot, warum eigentlich nicht? Ich glaube, er muss sich da zwar grundsätzlich hinten anstellen, aber wir haben ja gesagt, er kann in der Offense im Prinzip fast jede Position spielen. Und dazu gehört eben auch Slot Receiver. Vielleicht hat er es bisher noch nicht so sehr gestellt. Ich glaube, ihm fehlt ein bisschen die körperliche Stärke, aber Jakeem Grant ist jetzt auch nicht der körperlich stärkste. Also, ich finde, das macht durchaus Sinn. Es überrascht mich jetzt auch nicht. Und ich finde es gut. wie gesagt, ich bin zwar bekennender Isaiah Ford-Fan, der auch im Slot spielen kann, aber auf Außen besser aufgehoben ist. Ich finde, dass Malcolm Perry, ich finde ihn einen so interessanten Spieler, dass ich glaube, dass jede Möglichkeit, ihm Spielpraxis zu geben, jede Möglichkeit, ihn einzusetzen, ihm und damit auch uns als Franchise nur gut tun kann. Eigentlich bin ich sogar richtiger Fan davon, wenn ich das so genau überlege. Ja, finde ich gut.
Sehr schön. Tobi, wie siehst du diese Situation um Malcolm Perry?
Naja, das ist eine der weiteren Optionen, die ich eben angesprochen hatte. Auch da gilt, er darf sich gerne im Trainingscamp beweisen. Und wenn er zu den Positionen oder zu den Skills, die er sowieso schon mitbringt, dann auch noch einen vernünftigen Slot-Receiver abgibt, dann umso besser. Das macht seinen potenziellen Roster-Spot dann nur noch wahrscheinlicher. Und wenn er es wirklich kann, und ich traue ihm zu, dass er das erlernen kann, dann umso besser.
Gut, wunderbar. Das freue ich mich doch, dass ihr das auch so positiv seht. Ich bin gespannt, ob dadurch einfach noch, also dadurch wird halt noch ein bisschen mehr Competition quasi reingebracht. Und es ist vielleicht zum Beispiel auch ganz genau das, was ein Isaiah Ford dann braucht. Ich meine, er hat zwar erst geglänzt, nachdem irgendwie alles so ausgefallen ist und er dann spielen musste, aber vielleicht tut es ihm jetzt auch ganz gut, so ein bisschen keinen Arschtritt zu bekommen, aber ein bisschen Konkurrenz von einem Rookie zu bekommen, weil wenn er gegen einen Rookie verliert, dann sieht's meistens schon nicht mehr ganz so gut aus für einen selber, wenn man nicht mehr so, also wenn man noch ein junger Spieler ist selbst, dann ist es nicht so gut, wenn die nachrückende Generation einen gleich ablöst. Das sehe ich dann schon immer etwas kritisch. Ja, das zu unseren Wide Receivern. Dann haben wir eine neue Nummer im Kader, und zwar hat Noah Igbinoghene zugeschlagen und hat sich, ich glaube, von der 46 trägt er jetzt die Nummer 23. Also jeder, der sich einen Igbinoghene Jersey geholt hat, gibt's irgendwelche Leute da draußen, die sich kein Tour Jersey gekauft haben, wenn sie sich ein Rookie Jersey gekauft haben?
Also mir fällt jetzt gerade spontan keiner ein. Im Rahmen der Sammelbestellung hat das keiner getan. Der Vorteil an der Geschichte ist natürlich, dass bei der großen Firma, die bei Fanatics, die diese Jerseys in der Regel vertreiben, du eine Jersey Insurance mit dazu hast, dass selbst wenn du jetzt ein Igbinoghene Jersey mit der 46 gekauft haben solltest, die Möglichkeit bekommst, das auch auf die 23 umzutauschen, wenn du denn möchtest.
Okay. Wieder was gelernt. Also wenn ihr da draußen ein Problem habt bei Fanatics, kann man das anscheinend noch umtauschen.
Einfach bei mir melden, das sowieso durch unsere Sammelbestellungen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir haben einen eigenen Mitarbeiter da, so oft wie ich mit dem kommuniziere inzwischen.
So. Da hört ihr es. Also wir machen demnächst so Zweigstelle für Fanatics hier auf, von den Dolphins.
Das sowieso.
Tobi wird der erste Employee. Igbinoghene hat die Nummer von Tankersley übernommen, wenn ich jetzt richtig informiert bin.
Korrekt.
Erst hatte sie, Michael Jackson war das nicht, ne?
Nein, Michael Jackson ist andere Franchise, das wird... Ja,
ich weiß mal, wo der jetzt ist, aber wer hatte die denn vorher, vor Tankersley noch?
Die 23.
Ja? Ich habe nämlich gelesen, dass vor Tankersley, also der war jetzt auch kurz noch bei uns im Kader gewesen, deswegen war ich etwas irritiert. Aber gut, vielleicht spielt mir da auch einfach mein Kopf. Mein Kopf ist momentan sowieso ein bisschen Brei. Ich habe auf der Arbeit schon Umsätze mir im Kopf ausgedacht und bin heute durchs Büro gelaufen. Keiner konnte mir sagen, wo ich die Zahl her habe.
Naja, also bei der 23 im US-Sport ist es eigentlich immer relativ einfach. Ist halt die Michael Jordan-Nummer, Punkt, aus, Ende.
Ja. Gut. Ich denke, Micho findet das auch grandios und wird sich jetzt gleich drei Noah Igbinoghi-Jerseys kaufen. Das hat er mir vorhin verraten.
Genau. Also ich will nicht beschreiten, dass eine Nummer tatsächlich für die Motivation wichtig ist. Ich habe das selbst immer gehabt. Ich habe damals, als ich gesportet habe, auch immer, also Mannschaftssport betrieben habe, auch immer eine feste Nummer gehabt. Und es ging aus irgendeinem Grund, konnte ich die Nummer nicht tragen. Da war für mich das Spiel eigentlich schon im Vorhinein gelaufen. Also ja. Diese psychologische Wirkung von der Nummer sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Und unser neuer Cornerback wird wohl einen Grund dafür haben, warum er diese Nummer unbedingt haben wollte. Und wenn ihm das psychologisch hilft, kann ich das nur unterstützen.
Okay, kann man beim Football Doppel-Null tragen?
Ich gerade echt tatsächlich, bin mir nicht sicher, aber ich glaube
nein,
nicht.
Nein, kann man nicht. Nein, das kann man nicht. Das ist, um mal meinen Vater zu zitieren, der vom US-Sport nur wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Der hat mich nämlich gefragt, als ich eine Bestellung fertig gemacht habe, während er daneben stand: Wer ist denn eigentlich dieser Anni-Nummer? Mit der Doppel-Null. Wer ist das denn? Ich sage: Oh, ganz gefährlicher Spieler. Hat jede Mannschaft so einen.
Das ist geil.
Das fand ich schon richtig geil.
Ich meine, woher sollst du es auch wissen?
Ne? Natürlich. Ne? Kann ja einer mit Doppelnamen sein. Ja, dieser Anni. Oho, was der schon alles gemacht hat.
Ja, das war auf jeden Fall nochmal eine News, die jetzt nicht so hochtrabend ist. Jetzt muss ich hier mal eben, da habe ich den Tobi hingeschoben. Ja, nichtsdestotrotz haben wir noch zwei weitere Spieler in unseren Kader aufgenommen. Und zwar ist es einmal der Herr von Wheating, Tight End seines Zeichens, der quasi 2020 undrafted gegangen ist, wenn ich richtig informiert bin.
Das ist korrekt.
Wunderbar. Ja, der ist undrafted gegangen. Warum, Tobi? Wieso ist er undrafted gegangen und was versprechen wir uns von ihm?
Naja, also er ist, was so das den Receiving-Anteil angeht, jetzt nicht der allerstärkste. Er ist bei Iowa, wo er halt 4 Jahre lang am College war, immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen und jeder hat ihm den Durchbruch zugetraut, aber war nie so wirklich überragend oder überzeugend. Der Tight End-Jahrgang war ja jetzt ohnehin nicht der so überragende. Dazu hat er noch Injury Concerns immer mal wieder gehabt und seine Stärke liegt in erster Linie, das habe ich aus den Quellen gefunden, im Blocking. Deswegen haben ihn die Cleveland Browns auch als Undrafted Free Agent aufgenommen, hat da sich aber nicht durchsetzen können, wurde von denen gewaved und die Dolphins haben ihn dann halt geclaimed, also haben ihn dann ins Roster jetzt aufgenommen. Und dann soll er mal zeigen, was er kann. Also er ist in erster Linie Blocking-Spezialist, hat eine, so sagen die Experten, hohe Upside. Einige hatten ihn sogar im Draft-Prozess in einer der späteren Runden noch mit drin. Das hat dann nicht geklappt. Naja, und wenn er in Miami das zeigen oder sich so entwickeln kann, dass er durch sein gutes Blocking oder über sein gutes Blocking hinaus auch den zweiten Aspekt des Tight End Spiels in den Griff bekommt, dann könnte er zumindest dann Backup von Durham Smythe werden.
Okay. Micho, möchtest du da auch noch deinen Senf dazugeben?
Ja, vor allen Dingen habe ich Fragen. Er kommt ja von der University of Iowa. Da hat er ja College gespielt. Rico, was kannst du mir zur University of Iowa sagen?
Dass sie nicht besser sind als Wisconsin. Und
natürlich nicht.
Sie sind auch nicht besser als Notre Dame, das weiß ich auch.
Iowa ist ja allgemein für ihre Tight Ends bekannt. Ja, ich meine, der bekannteste Tight End von Iowa wird ja George Kittle sein, ja, der ja daher kam, aber andere nicht so schlechte Titans sind unter anderem TJ Hockenson und Noah Fant, die ja auch jetzt allen eigentlich im Begriff sein sollten. Und Brandon Myers kam, glaube ich, irgendwann 2010 oder so aus in die NFL, war auch von Iowa. Iowa ist schon eine University, die gerne mal einen guten O-Liner oder auch gerne mal guten, sehr guten Tight End aus dem College rausbringt. Und ja, also er wird da definitiv gelernt haben, wie man beide Seiten bespielt. Und er war letztes Jahr sogar auf der Mackey Award Watchlist. Die Mackey Award Watchlist ist nichts anderes als die Kandidatenliste für den John Mackey Award. Und der John Mackey Award ist nichts anderes als der beste Tight End der Division One Colleges, also quasi der beste Tight End der Nation im College. Also das spricht schon mal dafür, dass er nicht, dass er zumindest was auf dem Kasten hat. Gut, er ist halt einer der wenigen Prozent, die es dann in die NFL schaffen. Spricht dafür. Man muss jetzt natürlich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein und gucken, ob alleine der Titel der University of Iowa da schon so ein bisschen dran gedreht hat oder halt nicht. Das ist dann wieder was anderes. Aber ja, Iowa ist definitiv ein College, wo der ein oder andere gute Tight End hergekommen ist.
Ja, ich habe mich nämlich tatsächlich so ein bisschen gefragt, wie ich das Ganze bewerten soll. Also erstmal, er ist undrafted gegangen, kommt von der University of Iowa, okay, und hat aber einen erstmal einen Vertrag von den Browns bekommen. Ja, sogar einen Dreijahresvertrag. Das heißt, irgendwo haben die gesagt, ja, doch, du hast das Potenzial. So, und dann habe ich mir mal seine Zahlen angeguckt und jetzt habe ich eine Sache gefunden, da habe ich echt gestutzt. Und zwar, während seiner College-Karriere in Iowa ist er insgesamt, hat er Snaps bekommen in 8 Spielen. In 8 Spielen? Sorry, 4 Jahre, 8 Spiele? Ich meine, klar, du spielst meistens oft nicht die komplette Zeit durch und ich weiß auch nicht, ob er 3 oder 4 Jahre da war, aber in 8 Spielen. Und hat in dieser Zeit 13 Pässe für 185 Yards bekommen und keine Touchdown. Gut, dann ist er halt mehr der Blocking-Tight End, schon klar, aber sorry, nur 8 Spiele, ich weiß nicht, wie viel Snaps, aber das hört sich für mich halt nicht danach an, als ob er eine wirkliche Verstärkung unseres Tight End-Rooms wäre.
So, soll ich dir dazu mal
ja, bitte.
Ich lese einfach nur den ersten Satz dieses Artikels vor und der ist vom 15. Dezember 2019. Also gar nicht so. Da ist er abgedatet. Also es kann sein, er ist wahrscheinlich aus dem Mitte 2019 und wurde geupdatet. Through 4 seasons at Iowa, Nate Wheating has more surgical scars, 4, than passes caught, 3. Also auf gut Deutsch dann nochmal. In 4 Jahren in Iowa hat Nate Wheating mehr operative Narben, und zwar 4, als gefangene Pässe. 3 an der Zahl. Und das zeigt eigentlich, warum er diese Zahlen, die er geliefert hat, die jetzt nicht beeindruckend sind, ja, woran es gelegen hat.
Ja, aber dementsprechend mag ja sein, dass er Talent und Upside hat, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass er über das Camp hinauskommt. Ich sehe ihn also eher als Camp-Buddy, das wäre mein Tipp. Wenn er es in den Tight-End-Room schaffen sollte, steht es unsere Tight-Ends meiner Meinung nach noch schlimmer, als ich befürchte. Will ich also nicht hoffen.
Ja gut, es ist schwierig. Da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Natürlich, wir haben den gescoutet und es haben andere Teams auch gemacht und ich habe im Vorbericht nochmal gelesen, er hat Kontakt mit 6 bis 8 Franchises gehabt. Also sind durchaus ein paar mehr Franchises grundsätzlich an ihm, haben Interesse gezeigt. Das heißt nicht, dass sie an ihm interessiert gewesen sind am Ende, sondern sie haben Interesse gezeigt. Das kann natürlich jetzt mehrere Gründe haben, auch weil man gesehen hat, okay, jetzt sind, ich sag mal, vielleicht der beste Tight End in der NFL auf einer Stufe mit Travis Kelce und dann vielleicht so zwei, die in den Top 7, Top 10 sind, je nachdem, wie man sie jetzt bewertet, sind dann von einem College. So, was ist mit dem? So, er war irgendwie immer irgendwie so der jetzt macht er den nächsten Schritt und jetzt. Und ja, wenn das natürlich die Teams sehen und dann gucken wollen und hoffen, dass sie das rauskriegen, ist das legitim. Man muss einfach gucken. Er war jetzt eigentlich nie zu 150% fit, würde ich behaupten. Gut, wenn wir es jetzt schaffen, dass der Junge vielleicht mal ein Jahr jetzt keine Operation braucht, dann könnte man vielleicht wirklich was aus ihm basteln. So, das ist ein Longshot und da muss man halt sehen. Und wenn er bei uns bleiben will, wird er wahrscheinlich im Endeffekt ins Practice Squad wandern. Wenn er nicht von einem anderen Team dann aufgenommen wird, was ich dann aber auch nicht glaube. Das würde ich dazu. So würde ich das bewerten. Weiß ich, Micho.
Ja, ist ja vollkommen okay. Wie gesagt, auf jeden Fall sehe ich ihn ja nicht wirklich mit großen Chancen.
Ja gut, das ist halt nach die Frage, wie man. Ich denke, es ist nachher einfach ein Camp Buddy mit minimalen Chancen. Weil je nachdem, wie zufrieden man mit Smythe ist, oder mit Derm Smythe, wird man da einfach ein bisschen das, was man auf jeder Position, sag ich mal, versucht, einfach nur noch mal ein bisschen Competition.
Also Smicey mag nicht der beste Receiver sein, aber er kommt immerhin von einem Top-College, wo nur Spitzenspieler herkommen. Und dementsprechend, glaube ich nicht, dass er Smicey ersetzen wird.
Ja, das heißt aber auch nicht automatisch, dass, ich sag mal jetzt, von Iowa natürlich nur Top-Titans kommen, ne? Also es ist. Ich habe auch gehört, es gibt auch Spieler von Wisconsin, die in der O-Line vielleicht nicht ganz so stark sind in ihrem ersten Jahr. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Den haben wir auf jeden Fall auch geholt. Und dann haben wir noch einen dritten Spieler geholt. Und das ist Brandon Bryant. Tobi, was kannst du uns zu Brandon Bryant erzählen?
Ja, zu Brandon Bryant ist Defensive Tackle. Wir haben ihn, ich glaube, erst heute unter Vertrag genommen, also am Mittwoch. Und auch er hat sein NFL-Debüt bei Cleveland gehabt. Also er kommt auch von den Browns. Er hat insgesamt 4 Spiele gespielt, hat dabei 3 Tackles erreicht. Er ist aber in Anführungszeichen schon 26 Jahre alt, weil er ursprünglich als auch wieder undrafted College Free Agent bei den Seahawks unter Vertrag genommen wurde und das 2016. Danach hat er Canadian Football League gespielt. Aus der CFL haben wir ja den ein oder anderen Defensive-Spieler geholt, der jetzt nicht die schlechteste NFL-Karriere hingelegt hat. Er war da 2018 bei Winnipeg und 2019 bei Montreal, kommt ursprünglich von der Florida Atlantic University und war auch zwischendurch mal kurz bei den New York Jets. Also auch er ist ein Prospect, das man sich angucken wird und das man sich anguckt. Und er war in Kanada relativ gut. Seine NFL-Karriere ist bis jetzt nicht so überragend. Aber man wird sehen, was so in der zweiten Reihe hinter Wilkins und Godshaw möglich ist. Ja. Hat in erster Linie natürlich auch damit zu tun, dass wir einen weiteren Roster-Move auf Defensive Tackle gemacht haben, dass nämlich der gute Ray Smith momentan auf der Reserve Retired List steht. Und da brauchte man einfach schon von der Anzahl her wahrscheinlich Ersatz. Also meiner Ansicht nach wird es da nicht über einen Camp-Buddy hinauslaufen, aber wie gesagt, auch der großartige Cameron Wake kam mit Canadian Football Erfahrung und hat eine nicht ganz so schlechte NFL-Karriere hingelegt. Also man soll nie, nie sagen.
Wird das der nächste Cameron Wake?
Ich wage es zu bezweifeln, aber er soll sich erstmal zeigen. Wenn er besser ist als Gottschalk, dann nehme ich das natürlich sehr gerne hin.
Na gut, das schauen wir mal. Gut, Micho, wird er der nächste Cameron Wake?
Nein, glaube ich nicht. Also auch ihn schätze ich mehr als Camp Buddy ein. Und ehrlich gesagt, man kann Defensive Tackle wie soll ich das beschreiben? Also ich bin der Meinung, dass man auf Defensive Tackle auch gerne unbekannte Spieler finden kann, in späten Draftrunden, vielleicht auch undrafted, die auch tatsächlich letztendlich was bringen können. Ich meine, Devin Godshaw ist ein 5-Runden-Pick gewesen. Taylor, den wir lange Zeit gehabt haben, der zu den Bills abgewandert ist, von dem ich auch relativ viel gehalten habe, war, glaube ich, sogar ein 6-Runden- oder 7-Runden-Pick. Wir haben meistens mit Running Backs und Defensive Tackle in späten Runden immer relativ viel Glück, also da sind wir relativ gut. Vielleicht bringt er dementsprechend bei uns den Durchbruch. Schön Fendis. Aber es ist jetzt keiner, auf den ich meine Hoffnung stütze. Ich finde tatsächlich, dass das Interessanteste an ihm ist, dass er Brandon mit Vornamen heißt, mit I. Und das ist auch ganz wichtig, denn wenn man Brandon mit O googelt, um ihn zu finden, dann findet man zuallererst einmal einen Whistleblower der US Army, der damals über Drohnentötungen und auch Kollateralschäden bei Kindern ausgesagt hat. Im deutschen Fernsehen. Finde ich immer ganz interessant, wenn man den zuerst sucht, dass dann immer was anderes kommt. Aber das finde ich fast schon das Interessante an dem ganzen Spieler, wenn ich ehrlich bin.
Alles klar. Okay. Here we go. Let's fucking go. Das war jetzt sehr interessant. Das ist die, ich glaube, letzte Verpflichtung gewesen, die wir haben. Dazu gab es dann ja einen Spieler, den ich vor 3 oder 4 Wochen genannt habe, der bestimmt die Reduzierung auf 80 Spieler nicht überstehen wird. Ricardo Luis, auch Wide Receiver. Ricardo Luis ist wieder da. Hier glaube ich tatsächlich noch mehr an einen Cam Bundy als bei Chester Rogers, wenn ich ehrlich bin. Micho, wie siehst du das?
Ja, wie war das? Roster Borderliner.
Ja.
Wird mal so laufen. Ich weiß gar nicht. Da werden wir so einige Moves haben und ich weiß gar nicht, ob wir die Moves immer alle erwähnen wollen. He's in, he's out. Wieder schöne Film mit Kevin Klein, In and Out. Also das wird sich ständig ändern.
Ich verstehe, natürlich werden wir die alle erwähnen.
Okay, weil du sonst nichts zu sagen hast. Gut zu wissen.
Ja, natürlich nicht.
Er ist quasi der moderne Maurice Smith, wenn man sich an den noch erinnert. Der war, glaube ich, entweder letztes oder vorletztes Jahr 10-mal draußen, 12-mal drin und ständig rein und raus, wenn man gerade einen cutten musste, war immer Mo Smith, der Safety, immer der Erste, der da hinten rübergefallen ist. Dann 2 Tage später hatte man wieder einen Roster-Spot frei, hat man ihn wiedergeholt. Also das ist für einen persönlich sicherlich nicht angenehm. Aber Ricardo Luis muss erstmal richtig fit werden.
Was ist eigentlich aus Maurice Smith geworden?
Das ist eine sehr gute Frage. Bei uns ist
er nicht mehr. Für nächste Woche, oder wie war das?
Das könnte man kurzfristig in Erfahrung bringen, was mit dem ist, ja.
Okay.
Tobi, du wolltest noch was sagen? Weil ich glaube, Micho hatte dich unterbrochen.
Oh, Entschuldigung, ich war aber wieder unsinnig.
Nein, ich wollte nur sagen, Ricardo Luis ist ja auch bei uns eher dadurch aufgefallen, dass er ständig schwerwiegende Verletzungen hat. Hat, glaube ich, seit 2 oder 2,5 Jahren kein Spiel mehr gemacht. Und der Junge soll nun mal erstmal wieder vernünftig fit werden, bevor wir uns Gedanken darüber machen, dass der eventuell irgendwie das Roster schaffen könnte, wovon ich nicht ausgehe. Also das ist somit einer der ersten, den ich auf der Streichliste habe. Und der wird dieses Jahr, wenn es in die Saison geht, bei Miami, denke ich, keine Rolle spielen.
Maurice Smith hat übrigens letztes Jahr für Washington gespielt.
Ah.
2018er, da war er bei uns.
Ganz kurz, gespielt oder tatsächlich den Rosterplatz belegt?
Er hat sogar ein Spiel gestartet.
Wow, da sieht man aber auch, wie es den ehemaligen Redskins, damals hießen sie ja noch so, in der Secondary geht.
Er hatte 8 Snaps in der Defense und 17 im Special Teams.
Ja, nicht schlecht.
Und er ist jetzt tatsächlich, das ist echt. Ich fange mal an, 2008, die Geschichte von Maurice Smith, komm, das hauen wir jetzt. Jetzt, ich hab's offen. September, 3. September 2018. Dolphins waived Defensive Back Maurice Smith. 4. September, cut. 5. September, added to the practice squad. 18. September, activated from the practice squad. 15. waived. 15. Oktober waived. 16. Oktober cut. 17. Oktober signed. 29. Oktober waived. 30. Oktober cut. 31. Oktober added. Und added to the practice squad. Am 21. Dezember haben wir ihn wieder activated. Und ein Jahr später wurde er von den Washington Redskins activated.
Ja, ein ständiges Hin und Her.
Das lief bei ihm. Ja, das zum Thema Maurice Smith, der momentan anscheinend Free Agent zu sein scheint. Ja, gut. Hatten wir jetzt noch irgendwas dazu zu sagen? Ich glaube nicht, oder?
Zu Maurice Smith nicht, nee.
Nee, sonst zu irgendwelchen Spielern, die wir, haben wir irgendwen noch entlassen oder irgendwen noch dazu genommen?
Nee, wir haben sie alle durch.
Wow. Sehr gut. Das freut mich. Dann seid ihr jetzt zumindest auch draußen auf dem aktuellen Stand von Mittwoch. Wenn ihr das Freitagabend oder noch später hört, wissen wir natürlich nicht, was passiert ist. Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. ja, was die NFL ja, ich sag mal so, dem College voraus hat, ist eine Spielergewerkschaft und kein bunter Flickenteppich an verschiedenen Conferences und so weiter und so fort. Und mir blutete jetzt in der Woche am Wochenende schon so ein bisschen das Herz, weil die Big Ten und die Pac-12 ihre Herbst-Football-Saison und die Big Ten, da weiß ich, dass sie auch komplett Sportsaison abgesagt haben für den Herbst. Die anderen Big Conferences, also ACC, SEC und Big 12, haben noch nichts gemacht. Teilweise haben Mannschaften schon abgesagt, aber im Großen und Ganzen ist jetzt ganz viel Tohu Wabuhu. Also es ist verdammt wild. Wir haben wenig Chance auf College Football, im Herbst zumindest. Ja, Micho, wie siehst du das und was glaubst du, wie sich das auswirken wird?
Ja, also ich glaube, das ist die richtige Entscheidung gewesen, die Saison abzusagen. Und ich sehe auch die NFL-Saison noch nicht safe. Denn eins muss man ja ganz klar sagen, das weiß ich auch von dir, Rico, eigentlich steckt im College-Football noch viel mehr Kohle als im NFL-Football drin, gerade in den USA. Und wenn die College-Saison, also die College-Teams trotzdem den Weg gehen und die Football-Saison absagen, dann will das schon was heißen. Deswegen sehe ich die NFL-Saison auch noch nicht safe. Und ja, ich halte es für die richtige Entscheidung, grundsätzlich. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber es dreht sich ja die ganze Zeit darum, was bedeutet das? Und ich glaube grundsätzlich, dass es für uns als Miami Dolphins schlecht ist, beziehungsweise für die Franchise schlecht ist, weil wir natürlich auch in der nächsten Saison noch relativ viele Picks haben. Und Spieler in ihren letzten Jahren oft noch einen kräftigen Sprung machen oder halt eben nicht mehr den entscheidenden Sprung machen und so weiter. Es wird also ein viel höheres Verbornspiel, die Picks richtig einzusetzen. Wir wissen ja auch nicht, inwiefern zu dem Zeitpunkt, so wie es gerade in den USA aussieht, ob dann dementsprechend vernünftige Interviews, Untersuchungen, Pro Days und sonst noch was möglich sein werden. Das wird also ein richtiger Schuss ins Blaue, wie damals in den ersten Draft-Saisons, wo es ja genau 14, 15 Draft-Runden gab, wo Leute einfach gewählt wurden, weil die gedraftet wurden, weil die einen coolen Namen hatten. so was Ähnliches, ja, oder weil die was Cooles wollten, wurde ja John Wayne damals gedraftet zum Beispiel. Ich habe fast die Befürchtung, dass uns sowas auch bevorsteht. Es werden also viele, im Prinzip wird jeder Spieler ein High-Risk-Spieler sein. Wir können uns also in der Beziehung glücklich schätzen, dass wir so eine neuralgische Position wie Quarterback letzte Saison schon bewertet haben. Ich habe gehört, die Wide Receiver sollen nächstkommende Saison sollen noch besser sein. Und vielleicht sollte man jetzt schon die Gelegenheit, ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, das musst du mir sagen, Rico, vielleicht sollte man jetzt schon die Möglichkeit nehmen und potenzielle Spieler, bei denen wir wissen, dass wir sie eventuell brauchen können, jetzt schon einladen, jetzt schon testen, jetzt schon irgendwelche Camps mit denen abhalten oder sowas, denn irgendwas müssen sie machen. Ansonsten kannst du genauso gut Lotto spielen. Und zwar nicht im Sinne einer Draft-Lotterie, sondern mit wesentlich geringeren Chancen.
Ja, also was kann man, das ist jetzt halt natürlich eine super schwierige Frage, die man da im Haus hat, weil also was kann man jetzt machen? Eigentlich nicht viel, weil die Spieler sind ja immer noch College-Spieler. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich, das ist eine gute Frage, also ob man da wirklich aktiv werden kann. Also ob man jetzt wirklich Spieler vom College einladen kann, weil ja, die haben ja, weil eigentlich weiß ich auch nicht, ob die NFL, also das war zum Beispiel, also vom College her bin ich mir gerade verdammt unsicher. Weil ich meine, zum einen ist es das, zum anderen soll es ja, wenn planen die Big Ten und die Pac-12 planen ja dann eine Frühlingssaison, also eine Spring Season. Das wird dann aber auch wieder mit dem Ende der Saison schwierig, weil die Ende der Saison in den Draft reinfallen würde. Das heißt, wir haben gar keine richtige Vorbereitung. Das heißt, die Spieler aus dem Draft, die kommen nicht ausgeruht zu uns, sondern sie haben erstmal noch eine Saison zu Ende zu spielen. Das ist ja schwierig. Also da weiß ich zum Beispiel jetzt nicht, auch wenn zum Beispiel die SEC, die ACC und die Big 12 sich entscheiden zu spielen, dann hast du natürlich Spieler, die da spielen können. Und zum Teil haben Spieler ja selber gesagt, dass sie ihre Opt-out-Option ziehen. Also allen voran war ja hier Mr. von und zu. Ja, ist ja unser Linebacker. Ach, jetzt fällt mir der Name von dem Linebacker nicht ein. Ich und meine Namen. Aber es haben ja mehrere, auch der Defensive End von Miami, gesagt, dass sie selber die Saison nicht spielen, um sie auf den NFL-Draft vorzubereiten. Ja, und da ist dann die Frage, was darf man? Ich weiß nicht, ob es von der NFL nicht sogar eine Order gibt, dass nicht schon an College-Spieler herangetreten werden darf, weil da ist ja auch die Frage dann, es gibt ja extra diese Phase, wo Teams Spieler einladen dürfen. Das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen im Umbruch. Und da ist die nächste Frage, wenn es keine College-Football-Saison gibt, ist es dann clever, Spieler einzuladen und sie durch das Land fliegen zu lassen? Das halte ich auch für schwierig. Also diese ganze Situation ist da noch verdammt verzwickt, weil eben auch die anderen Conferences, die SEC, die ACC und die Big 12 als Power 5 noch kein Statement gesetzt haben, ob sie jetzt wirklich spielen oder ob sie nicht spielen. Das ist halt noch ausstehend. Bis jetzt, einige wollen spielen, die Spieler gehen ja auch auf die Barrikade, dass sie eine College-Spieler-Gewerkschaft gründen wollen. Dann wird ja alles besser. Da bin ich auch noch nicht so von überzeugt. Also es kann sein, dass es besser wird. Ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Und für den Draft, ja. Ich meine, wirklich große Prospects, die nächstes Jahr so Top 10 Picks war, für Top 10 Picks gehalten sind, haben jetzt auch schon ihre Opt-out-Option gezogen. Ja. Da weiß ich nicht, was genau wie deren Fahrplan zum Beispiel ist und ob es sich das lohnt am Ende. Weil, das ist ja auch klar, Joe Burrow hat es ja gesagt, dass er das absolut nicht gut findet, weil jetzt, wenn er überlegt, er hätte die letzte Saison nicht gespielt, dann hätte er sich jetzt vermutlich einen Job suchen müssen. Der nicht Quarterback bei den Cincinnati Bengals heißt oder Quarterback überhaupt in der NFL heißt, sondern ich weiß nicht, was der gute Burrow studiert hat.
Dann wäre er wahrscheinlich bei Walmart als Filialleiter gelandet, wie ein gewisser Kurt Warner. Der hat das ja damals auch gehabt.
Zum Beispiel, ja, ich weiß halt nicht, was er studiert hat. Aber das wäre...
Wahrscheinlich irgendwie Ausdruckstanz und Landwirtschaft oder so.
Ach, hör auf. Die studieren ja zum Teil auch vernünftige Sachen. Aber ja, also das, wie gesagt, das steht dann offen, wie genau, was man da machen kann. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Tobi da vielleicht noch, was die NFL-Regeln betrifft, mehr sagen kann.
Nein, aber ich, wie du schon sagst, es gibt ja gewisse Fristen, die sowohl das College als auch die Liga festgelegt haben, in denen dieses möglich ist. Offiziell dürfte es da keine Möglichkeit geben, so wie Micho sagt, vorher schon mal an die Spieler heranzutreten und mit denen Workouts oder Trainings oder sowas zu veranstalten. Das wird meines Wissens nach nicht möglich sein, weil es da halt für den regulären Fall diese Phasen gibt, in denen das alles passieren darf und passieren soll. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es, ohne dass da was geändert wird, so etwas möglich ist.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es definitiv gemacht wird. Was ich gesagt habe, die müssen sich halt sowas in der Art einfallen lassen. Einfach aus dem Grund, weil es ansonsten das normale Draft-System meiner Meinung nach nicht funktioniert. Also nicht, dass die Regeln das jetzt schon hergeben, sondern dass sie irgendwas machen müssen. Das ist der Unterschied.
Naja, klar. Also erstmal, aus meiner Sichtweise, müsste es eine einheitliche Absage von allen großen fünf College-Ligensystemen geben. Wenn nur drei spielen, kannst du dieses Draft-System, so wie es herkömmlich ist, ja immer noch durchziehen. Das heißt, erst wenn alle fünf absagen, erst wenn alle fünf sagen, wir spielen die College-Saison komplett im Frühling, müsste sich die NFL oder müsste sich da was ändern und müsste man sich da Überlegungen machen. Solange das nicht passiert, musst du ja diese Überlegungen auch nicht stellen. Und sollte das passieren, ist es ein, in Anführungszeichen, geringeres Übel, einfach den Draft zu verschieben, weil du hast ja zwischen Draft Ende April und Saisonstart mit Trainingscamps 2021 immer noch Luft nach hinten. Das heißt, notfalls verschiebst du den Draft einen Monat nach hinten oder so. Also das wäre eine geringe Auswirkung, die das zur Folge haben könnte. Das ist natürlich alles rein spekulativ. Wovon man ausgehen kann und wovon man ausgehen sollte, ist die Tatsache, dass zumindest von den Top 70, 80 Prospects Stand jetzt die NFL-Scouts schon genug oder ausreichend Tape gesehen haben, um sich da eine Meinung in Form eines Draftboards bilden zu können. Von daher sehe ich zum Beispiel die Dolphins jetzt mit ihren zwei First- und zwei Second-Round-Picks nicht so arg im Nachteil, als dass das bedeutet, dass man die Spieler nicht vernünftig sich hätte angucken können und sich vernünftig die testen könnte. Und gerade was die neuralgische Position Wide Receiver angeht, wo ich davon ausgehe, dass wir im nächsten Draft da massiv vielleicht in der ersten Runde, also mindestens einen Pick für ausgeben werden, hat man solche Spieler wie Jalen Waddle oder Devonta Smith von Alabama, die zusammen mit Tua gespielt haben. Also die hat man sich auf jeden Fall angeguckt und da hat man auf jeden Fall genug Sample Size, als dass man da vernünftig was zu sagen könnte. Also von Jamar Chase von LSU jetzt mal ganz zu schweigen. Den wird man sich auch schon genug und ausreichend angesehen haben. Von daher würde ich es nicht so dramatisch sehen, sondern es fehlt die Entwicklung des einen Jahres, des entscheidenden Jahres bei vielen Spielern, die man sich nicht angucken kann. Aber man kann sich schon ein vernünftiges Urteil bilden.
So, endlich mal wieder ein bisschen Feuer hier, denn ich muss Tobi entschieden widersprechen. Also ich sag ganz klar, es ist nicht erst dann schlimm, wenn alle fünf Ligen aufgehört haben. Es reicht ja schon, und das ist jetzt passiert, dass eine Liga im Grunde genommen sagt, die spielen nicht. Weil da fällt ja schon eine ganze Reihe an Prospects dementsprechend einfach aus. Und dieses entscheidende Jahr, diese Tapes, ja, natürlich hat man eine Grundidee von einem Spieler, aber in diesem letzten Jahr ändert sich so massiv viel. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren gab es einen Spieler, war der nicht sogar von Wisconsin, der als Top-10-Pick oder sowas gehandelt wurde und am Ende dann undrafted gegangen ist, weil die letzte College-Saison von ihm wirklich, weil er da von allen überholt worden ist, weil er keinen Entwicklungsschritt mehr gemacht hat. Oder ich erinnere mich an einen Quarterback, der dann auch irgendwann in der AFC East gespielt hatte, der in seinen ersten beiden Jahren als ein Superstar galt, als der Spieler, der es definitiv in der NFL schaffen wird und der im dritten Jahr dann etwas abgebaut hat. Ich meine, er wäre immer noch ein First-Round-Pick gewesen, trotz allem. Aber ich rede von Christian Hackenberg, ja, der bei den Jets dann so grandios untergegangen ist. Das ist alles so Sachen, wo man wirklich sagen muss, die brauchen einfach. Du brauchst diese Entwicklung und du brauchst ein komplettes Saison, um dein Draftboard vernünftig aufstellen zu können. Du kannst nicht sagen, von den Spielern nehme ich die ersten zwei Jahre, die Spieler haben die Entwicklung dieses Jahr gemacht, das sehe ich. Das ist halt, wie gesagt, das ist dieses Lotto-Spielen. Ja, ich gebe dir recht, vielleicht kann man den Draft nach hinten schieben, alles gut, aber wer sagt dir, dass es dann dementsprechend dann auch besser wird? Ja, gerade was in den USA, was die Corona-Sache und so weiter angeht. Also, ich sehe das schon als dramatisch und ich sehe tatsächlich dementsprechend auch dramatische Auswirkungen auf uns und auf unseren Draft und auf unsere Entwicklung zukommen. Das kann gut ausgehen und du kannst natürlich sagen, okay, wir haben die so gedraftet, dass wir wissen, dass die Spieler sich definitiv weiterentwickeln werden, aber das ist ein Vabon-Spiel und das wird halt nicht besser. Sorry, wenn ich dir so vehement widerspreche, aber sehe ich komplett anders.
Naja, aber das Problem haben ja nicht nur wir, sondern das Problem haben viele andere Franchises ja auch. Ne? Und gerade wenn du so die Top 10, Top 15 siehst, große Bewegungen wird es da schwerlich geben.
Glaubst du denn, dass es für die Rams zum Beispiel so wichtig ist wie für uns? Die Rams haben die ersten beiden Runden keinen Pick. Für die Rams ist das zum Beispiel sogar das Optimale, was passieren kann. Aber uns mit unseren vielen Picks schadet das doch dann dementsprechend, gerade im Vergleich.
Das würde ich völlig anders sehen. Weil wen sollen die Rams in Runde 3 nehmen? In den späteren Runden wirkt sich das Ganze doch viel dramatischer aus als am Anfang.
Ja, klar, aber die haben ihre Erstrunden-Picks bereits für Spieler, die sie verbessert haben und die sie haben wollten, abgegeben. Das heißt, von wegen, im Grunde genommen haben sie einen geringeren Preis für Spieler bezahlt, die sie haben wollen, weil die Erstrunden-Picks meiner Meinung nach nicht mehr so viel wert sind.
Das ist die Frage, wie viel sie dann noch wert sein werden, aber
Und die Frage ist, an welchem Punkt der Entwicklung sich eine Franchise befindet. Entschuldigung, Tobi, wenn ich dich gerade so überfalle und abwürge oder sowas. Aber die Frage ist, wir befinden uns an einem wichtigen Punkt in unserer Entwicklung. Und unsere Draftings sind für mich ganz entscheidend für unsere Entwicklung. Während andere Teams, die sich halt eben nicht so in der Entwicklung oder an dem Punkt der Entwicklung befinden oder entweder schon weiter sind oder den Punkt noch weit in der Ferne haben, für die ist der Draft zwar auch wichtig, aber nicht so wichtig wie für uns. Da mache ich schon gewaltige Unterschiede. Und Rico hält sich gerade ganz raus und guckt und hört zu, wie wir uns die Körper einklopfen.
Nee, Rico freut sich nur gerade über das Vorgespräch, wo der Satz fiel, ich wäre auch nicht traurig drum, wenn es unter einer Stunde bleibt.
Wir haben doch noch 4 Minuten dann.
Ja. Jetzt war Butter bei die Fische. Erstens, der Spieler, den du meintest, war vermutlich Tyler Biadasz von Wisconsin.
Das kann gut sein, ja.
Ist halt oder Jahr, du meintest ne? Ben Chavell.
Ben Chavell ist undrafted gegangen, ne?
Ja.
Ja, genau, der war das. Dann war der das. Ja.
Okay. Ja. Das war, die sind beide nämlich hardcore gedroppt in ihrem letzten Jahr aus verschiedenen Gründen. Joe Burrow hat übrigens ein Master Degree in Consumer and Family Financial Service. Mit Finanzen. Aber das wollte ich gar nicht. Ich habe mir von The Draft Network, jeder weiß ja, dass ich Draft Network Fan bin. Und ich habe mir jetzt einfach mal die 2021 Prospect Rankings rausgezogen. Machen wir noch mal wie heißt das, der Spruch noch auf Exempel? Die Probe auf Exempel, so. Nummer 1, Trevor Lawrence. Gut, brauchen wir nicht viel diskutieren, ob der spielt oder nicht. Nummer 2, Penei Sewell, der Tackle von Oregon. Da glaube ich auch nicht, dass sich da viel tun wird. Nummer 3, Micah Parsons, Linebacker von Penn State. Den meinte ich übrigens vorhin, der hat schon seine Opt-out gezogen. Ja, also der spielt sowieso nicht. Dann, und das ist jetzt übrigens, das werde ich auch bei Gregory Rousseau, kann man das sagen, Edge Defender von Miami. Das ist nichts anderes als die Saison von Nick Bosa, der sich nach ein paar wenig Spielen verletzt hat und gesagt hat, ich spiele die Saison gar nicht mehr und ich gehe dann in den NFL-Draft. Dementsprechend ist für die Spieler, die ihre Opt-out-Option gezogen haben, ebenso Caleb Farley ist da ein 9, Cornerback von Virginia Tech. Das sind Spieler, wo ich sage, ja, okay, die wären wahrscheinlich nicht groß gefallen. Natürlich hätten sie fallen können, aber nicht unbedingt. So, Justin Fields, der kann natürlich ins Klo greifen, der wird wahrscheinlich auch trotzdem kein Third-Round-Pick werden, also nicht so tief fallen. Jamar Chase, Wide Receiver LSU, würde momentan, glaube ich, noch spielen. Trey Lance, Quarterback North Dakota State, würde auch spielen. Dann, Rousseau haben wir schon, Dylan Moses von Alabama, wird vermutlich auch spielen. Marvin Wilson, Interior Defensive Line von Florida State, Senior, ja. Patrick Surtain, der zweite, Cornerback. Tyson Campbell, Cornerback von Georgia. Creed Humphrey, Center von Oklahoma. Das sind ja alle Spieler, also natürlich hast du recht, Micho, mit dem, dass es zum Teil vielleicht ein bisschen ungewisser ist, aber das Beispiel von Nick Bosa, vielleicht ist Nick Bosa ein Ausnahmetalent und ein Ausnahmepick jetzt, aber gerade diese ersten 15, sage ich mal, ja, ein bisschen tut sich da was, so wie letztes Jahr Joe Burrow, der aus dem Nichts kam für viele. Ja, aber der Großteil ist ja schon irgendwie in der Range der ersten Runde geblieben, ja. Und dementsprechend ist es nachher, in meinen Augen jetzt, gar nicht so das große Rätsel raten, weil diese erste Runde ist sowieso schon teilweise besetzt. Ja, also du hast ja schon deine Anker. Diese Anker werden vielleicht jetzt früher gezogen als Spieler, die sich jetzt nochmal rausgetan hätten in der Saison. Es ist für die späteren Runden tatsächlich ein größere Lostrommel als in der ersten Runde. Und dementsprechend ist das für uns vielleicht gar nicht so schlecht. Also, es ist natürlich schlechter als eine normale Saison, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt sage, wir haben verdammt gute Scouting-Abteilung, die jetzt schon auf diesen Fall vorbereitet ist, dann mache ich mir keine Sorgen. Wenn es nicht der Fall ist, dann mache ich mir natürlich Sorgen. Also
Darf ich ganz kurz einhaken, Rico?
Ja, natürlich.
Es geht gar nicht darum, ob Spieler dazukommen, sondern es geht darum, dass Spieler im Prinzip durch ihre Entwicklung droppen. Das ist Beispiel. Wäre die letzte College-Saison ausgefallen, sagt mir mal einen der Top-Quarterbacks, der nicht in der ersten Runde gegangen ist, der aber safe erste Runde gegangen wäre vorher. Jake Fromm. Jake Fromm war ein sicherer, vor der letzten College-Saison, ein sicherer First-Round-Pick. Da war sogar die Überlegung, ob der nicht sogar als erster Quarterback gezogen wird nach Tour. Ja? Und der ist tierisch tief gefallen, einfach weil er die Leistung nicht gebracht hat. Das ist doch das Problem, dass du einen Spieler früh pickst, obwohl der die Leistung bringt. Nicht, dass du einen Spieler, dass da ein Spieler später gepickt wird, der eigentlich höher gehört hätte.
Ich sag mal so, bei Fromm waren viele wahrscheinlich auch high wegen der College-Saison. Ja, was man aber hat, ich denke, die Concerns waren ja trotzdem da, also die die Fragezeichen waren bei Fromm immer schon da. Also der war für mich auch ein First-Round-Guy, bei weitem nicht so hoch wie du, aber du hast recht, dass manche ihn da gesehen haben. Aber ja, natürlich hast du das, dass Spieler dann nochmal droppen. Aber ansonsten hast du aufgrund von Tyler Biadasz, der quasi, und Bebenchewal, die beide haben wir auch genannt, die gedroppt sind in ihrem letzten Jahr. Natürlich hast du sowas, aber es heißt ja nicht, dass die Spieler nicht trotzdem sich entwickeln können.
Nein, aber ich nehme jetzt mal das klassische Beispiel. Einfach mal so eine Story, die uns im Prinzip nächstes Jahr blühen könnte. Joe Burrow hat seine Saison nicht geliefert, deswegen geht mit dem, und Tua hat sich nicht verletzt, dementsprechend geht natürlich Tua als First Overall. So, der geht nach Cincinnati. Wir können als nächstes einen Quarterback picken, wir überlegen, und wir picken Jake Fromm. Weil, war ja vor dieser College-Saison, die ausgefallen ist, ein First-Round-Guy. So. Ist natürlich im Grunde genommen, ich will jetzt nicht sagen, Griff ins Klo, kann sich ja auch positiv entscheiden, aber ist halt eine ganz andere Situation. Und würde man jetzt vor allen Dingen im Nachhinein, würde man auch dann ganz klar sagen, dass das ein schlechter Move von uns wäre. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das siehst du nicht falsch, aber das ist dann die Sache, die ich gesagt habe mit dem Scouting. Also, wie gesagt, dann hättest du auch Justin Herbert wahrscheinlich noch ein bisschen höher gehabt in den Rankings. Ne? Man hätte halt Joe Burrow nicht so hoch gehabt, aber sonst.
Ja, aber das sind gerade beim Quarterback, das sind nur rangische Positionen und dadurch ist die Chance, meiner Meinung nach, einen First-Round-Pick in die Tonne zu hauen, viel, viel größer als in den anderen Saisons. Und das ist für ein Team wie uns, das auch über seine First-Round-Picks, gerade an dem Punkt seiner Entwicklung ist, dass über die First-Round-Picks im Prinzip eine Dynasty aufbauen will, schon verdammt ein heftiger Schlag für die Entwicklung, glaube ich.
Na gut, aber ich sag mal, überlegen wir mal, was sind denn, spinnen wir mal rum jetzt. Was wären denn so Positionen? Also für mich gibt es momentan, ich sag mal, drei Positionen, die ich momentan bei uns in der ersten Runde sehe. Vielleicht sagen wir vier. Das ist ein Tackle oder ein Center. Das ist ein Edge Defender. Das ist vielleicht ein Safety. Und das ist Wide Receiver. So, ich sag mal, ein Edge Defender, die Transition ist, da kannst du auch so ins Klo greifen, siehe Charles Harris. Ja. Aber zum Beispiel wäre ich so vom Gefühl her relativ safe, Gregory Rousseau zu nehmen, je nachdem, wie weit er fällt. So, Creed Humphrey hast du als Center, der dieses Jahr schon, natürlich kann ihm das gleiche blühen wie Tyler Biadasz, aber ja, das weißt du eben nicht. So, das ist halt, aber ich gehe zum Beispiel jetzt nicht davon aus. Dann Wide Receiver. Ja, da waren eigentlich die vor der Saison, zum Beispiel College-Saison 2019, waren die vorne, die am Anfang auch quasi vorne waren, wenn ich mich jetzt richtig. Ich glaube nicht, dass man sich zwischen, oder bei Jamar Chase, bei Devonta Smith, bei Rondale Moore, oder weiß ich nicht, bei Waddle, noch irgendwie, also das sind halt schon Spieler, wo man jetzt schon eine Entscheidung treffen kann, dass die nicht schlecht sind. Oder Alex Leatherwood, Offensive Tackle von Alabama. Die Frage ist, ob man dann nicht zu solchen Positionen shiftet, wo man sich relativ sicher sein kann. Beim Quarterback ist, also es kann ja bei jeder Position passieren, dass du ins Klo greifst. Ich glaube aber aufgrund der Datenlage, die inzwischen immer breiter wird von Jahr zu Jahr, kannst du durch Systeme eher abbilden, wie wirklich die Spieler am Ende mit höherer Wahrscheinlichkeit predikten, dass die Spieler wirklich was werden in der NFL. Ja.
Ich glaube, jetzt haben wir alle unsere Positionen einmal vertreten und zwar ordentlich.
Ich wollte gerade sagen.
Wobei ich Tobi vorhin versehentlich abgewürgt habe. Das war nicht so. Ich glaube, Tobi war gar nicht so fertig und ich wollte ihn auch nicht einfach.
Nee, es ist alles gut. Was passieren wird, das hat Rico ja schon gesagt. Diejenigen, die sich sicher sein können, dass sie momentan auf ihrer Position die vom von der Prediction her die besten sind und relativ hoch Stand jetzt gedraftet werden würden, werden die Saison opten. Definitiv. Was soll denn? Die setzen sich ja nur einem Risiko aus, wenn sie spielen. Zum Beispiel Trevor Lawrence. Wieso soll der spielen? Der kann das nächste Jahr machen, was er will. Der wird immer an eins gehen, egal was da läuft. Es sei denn, er reißt sich fünfmal das Kreuzband oder so. Aber das ist ja Stand jetzt schon relativ sicher und in Stein gemeißelt, dass es nur darum geht, wer in der NFL an eins picken darf und dann Trevor Lawrence nimmt. Weil das ist klar. Penei Sewell ist der beste Tackle. Das ist auch fraglos. Ob der jetzt an 2, 3 oder 4 geht, das ist vielleicht noch die Frage. Aber er ist ein ganz klarer und sicherer Top-5-Pick. Und das wird sich auch, wie gesagt, immer mal davon abgesehen, dass da keine Verletzung kommt, das wird sich nicht ändern. Das ist bei Micah Parsons so, deswegen hat er geoptet. Das ist bei wahrscheinlich Ja'Marr Chase so, der wird auch opten und so kannst du der Reihe nach durchgehen. Justin Fields kann sich sehr, sehr sicher sein, dass er der zweite Quarterback wird, der im Draft geht, aber auch ein Top-5-Pick ist und der wird opten und dann kannst du sie der Reihe nach eigentlich durchgehen. Also ich erwarte nicht, dass für die Top-Spieler im College egal, was da jetzt kommt, im nächsten Jahr spielen sehen.
Auch das tun wir, das haben die Spieler schon gesagt. Da muss ich kurz den Micho machen, dich unterbrechen. Trevor Lawrence hat definitiv gesagt, dass er spielen wird.
Ja, dann ist er bescheuert, ganz ehrlich. Aus meiner Sicht ist er blöd. Er setzt sich einem unnötigen Risiko aus, weil Trevor Lawrence wird, also da sage ich ja keine Geheimnisse, sehen ja alle Experten so, dass Trevor Lawrence die klare Eins ist. Und gut, man kann ihm jetzt hoch anrechnen, dass er Sportler ist und dass er spielen will, aber er müsste es meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Und er setzt sich nur einem unnötigen Risiko aus.
Oh, weiß ich nicht. Ich sag mal so, das Thema ist eigentlich durch. Die Big Ten hat abgesagt, dementsprechend spielt Justin Fields definitiv nicht. Ja. Nachher erleben wir dann das große Wunder von Trey Lance.
Ja, der dann alles im Grund und Boden spielt und dann auf einmal in eins geht.
Wie ist es denn? Könnten die Spieler rein theoretisch jetzt von den Colleges nicht spielen, für die eine Saison noch das College wechseln?
Nein.
Das geht so nicht.
Ja, es gibt ja Wechselmöglichkeiten, aber.
Du brauchst eine Begründung, aber da wird die Absage definitiv alleine nicht reichen. Soweit ich das weiß. Es ist genauso wie zum Beispiel jetzt sag mal schnell, wie schnell. Zum Beispiel, dankeschön.
Gerne, bitte.
Nebraska ja jetzt auch die Division, die Conference wechseln wollte. Oder das zu, wir wechseln in die SEC und dann können wir ja Football spielen. Hat die Big Ten auch schon Riege geschoben. Ihr könnt wechseln, aber ihr werdet die Saison kein Football spielen. Es wird halt die Saison dann auch nicht klappen. Also, ja, das ist schwierig, das Ganze. da ist wirklich, ich bin gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Und wer am Ende spielt, ich sag mal, das wollte ich vorhin noch reingebracht haben. Nick Saban zum Beispiel hat gesagt, so ja, ihr könnt die Saison gerne absagen, nur ihr müsst euch auch darüber im Klaren sein, dass die Jungs eigentlich bei uns sicherer aufgehoben sind als bei sich zu Hause. Weil es hat auch einer seiner Spieler hat das gepostet, von wegen, dass er aus einer Stadt kommt. Wenn er da jetzt weiter, also die Gefahr, dass er getötet wird, einfach weil bei so die Kriminalitätsrate so hoch ist, dass täglich Leute sterben oder ermordet werden, halt gegeben ist. Das heißt, dieser junge Mensch hat Angst um sein Leben, weil er ein Footballspieler ist an der Universität, der an seinem Abschluss arbeitet und danach vielleicht nicht wieder in die Heimat zurückkehrt. Und er sagt auch so, ja, sagt Nick Saban, finde ich zum Teil auch zu Recht. Manchen oder einigen Spielern geht es vermutlich am College besser als zu Hause. Das muss man auch so sagen. Und dann ist halt wieder die Frage. Und die NFL kriegt es ja irgendwie hin oder versucht es zumindest. College Football nicht. Also es ist einfach super, super viel, was da wild geht. Und ich bin jetzt gespannt, was die nächsten 2-3 Wochen noch da passiert. Ob es was für Lösungen es gibt, auch hinsichtlich des NFL-Drafts. Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema auch einigermaßen umhüllt, würde ich sagen.
Ja, zumindest was das College angeht, ja.
Gut. Dann haben wir, ich glaube, ein Thema haben wir jetzt noch, ne?
Ja, wir könnten vielleicht vorher noch einschieben, dass die Covid-19-Liste, die in der letzten Woche relativ gut gefüllt war, bei den Dolphins jetzt sehr, sehr, sehr leer ist.
Ja, stimmt. Komm, hau raus.
Naja, bis auf Xavier Howard, der eh noch nicht spielen kann, weil er sich noch mit seiner Verletzung rumplagt, der steht momentan drauf, sind alle anderen, die vorher auf der Covid-19-Liste standen, wieder runter. Und bevor Xavier Howard drauf war, hatten wir sogar 3 Tage, an denen gar kein Spieler auf der Liste stand. Also von daher wird es, was zumindest das angeht, etwas besser. Was auch immer das heißen mag.
Okay, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja. Gut. Jetzt haben wir nur ein Thema, oder?
Ja.
Ja.
Und zwar. Eins oder zwei? Sorry, weil es gäbe. Wir haben uns vorher nicht genau abgesprochen. Ging es nicht auch noch um die Gerüchte?
Ach so, ja, Kopf. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch noch über Gerüchte sprechen. Warte.
Genau, mach mal.
Tobi hat jetzt eine Funko-Pop-Figur von Dan Marino zu Hause.
Ja, sie kam heute aus Kanada.
Das ist eine der News, die wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Natürlich nicht. Nein, es geht in erster Linie darum, wir hatten ja eben Brandon Bryant und seitdem die Liga gestern oder vorgestern wieder erlaubt hat, dass es Tryouts, das heißt Vorspielen für maximal 8 Spieler unter Einhaltung der Corona-Bedingungen und abseits der eigentlichen Mannschaft gibt, wabert so der Name Des Bryant in Miami durch den Raum. Wir haben ja scheinbar immer noch Bedarf bei Wide Receivern und irgendjemand hat jetzt den Namen Des Bryant mit in die Verlosung reingetan. Das sind so die Gerüchte, die wabern. Als zweites Gerücht wabert durch die gesamte Liga der Name Logan Ryan, der als Cornerback gelistet ist, sein Agent ihn aber jetzt als Safety an irgendeine Franchise an den Mann bringen möchte. Und da er eine Brian Flores-Vergangenheit hat und die Miami Dolphins ja Bedarf an einem Safety haben, neben Adrian Colbert, Eric Rowe und Bobby McCain, wird auch der Name Logan Ryan.
Jetzt unterschlag uns doch nicht unseren Rookie.
Wen, Brandon Jones?
Ja.
Ja, den haben wir auch noch. Also rein vom Zahlenwerk her bräuchten wir Logan Ryan, der eigentlich Cornerback ist, nicht. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Opt-outs ein bisschen Salary Cap eingebracht haben und Miami ein bisschen Luft, ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Geld hat, kommen dann natürlich solche Namen auf den Tisch. Um mal meine Meinung gleich vorwegzuschieben, wenn du als Franchise Des Bryant holst du den als Nummer 1 Wide Receiver und weißt auch, dass er in der Vergangenheit ein nicht ganz so einfacher Charakter gewesen zu sein schien. Das, was ich sehe, das Problem oder die Tatsache, die verhindert, dass wir Des Bryant in Miami sehen, ist einfach die Tatsache, dass Miami Nummer 1 Receiver hat. Brian Flores sich mit so mit Charakteren, wie es Des Bryant zu sein scheint, traditionell schwer tut. Und auch Des Bryant ich jetzt nicht so einschätze, als dass der für einen 4 Millionen Dollar One-Year-Prove-It-Deal für die Miami Dolphins die Stiefel schnürt. Und das sind so die großen Probleme, wo ich sage, es ist schön, dass man diesen Namen diskutiert. Meinetwegen soll er zum Tryout oder zum Vorspielen kommen, aber solange diese Rahmenbedingungen wie der Status von Des Bryant oder die Salary nicht in dem Maße zugunsten der Franchise sich darstellen, können wir ihn nicht gebrauchen.
Ja, also ich sehe es. Bei Des Bryant wüsste ich jetzt auch nicht, was uns das bringen soll, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Sehe ich nicht. Überhaupt nicht. Und Logan Ryan. Ja. Gut, wenn er für wenig Geld spielen will, okay. Ansonsten, it's not gonna happen. Viel würde ich da jetzt gar nicht mehr zu sagen wollen. Vielleicht möchte Micho etwas. Ausnahmsweise mal etwas mehr ausholen.
Vorbei ist es mit der Harmonie. Also Logan Ryan, ganz kurz, brauchen wir einen weiteren Cornerback, der auf Safety umschult? Sorry, ich bin eigentlich schon ein Fan davon. Gerade in der NFL sind die Positionen sehr komplex. Und ich glaube, dass jemand, der Safety auch wirklich gelernt hat und über längere Zeit gespielt hat, sei es im College, sei es in der NFL, einen großen Vorteil gegenüber jemandem hat, der umschult. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Agro und Bobby McCain eigentlich auf Safety keine besonders gute oder keine ideale Besetzung sind. Das ist also eine Geschichte zu Logan Ryan. Deswegen glaube ich nicht, dass das wirklich Sinn machen würde. Anders sieht's, wenn ich ehrlich bin, mit Des Bryant aus. Da gebe ich euch beiden ein bisschen Unrecht in der Beziehung, dass ich sage, Des Bryant war zwar ein etwas schwieriger Typ, aber er war ein Charakter. Er war also kein angepasster Spieler, was ich aber auch vollkommen okay finde. Ich finde, er hat sich nicht rausgeekelt. Er hat zwar ab und zu mal seine Sprüche gemacht, aber das hat ein Kenny Stills auch getan. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das dürfen Sportler auch meiner Meinung nach tun. So, und Des Bryant war vor seiner großen Verletzungsserie ein ziemlich guter Receiver. Die Verletzungen haben ihn verdammt zurückgeworfen und er ist Stand jetzt kein Nummer 1 Receiver mehr. Das heißt, man kann ihn auch nicht als Nummer 1 Receiver holen und ich glaube, das verlangt er auch nicht. Sonst hätte er auch nicht, ich glaube, die Saints waren es, die dann für die eine Saison verpflichtet haben, wo er sich direkt in der ersten Trainingswoche auch wieder verletzt hat. Ja, also das ist ihm durchaus bewusst. Wir haben einen relativ, dann jetzt nach Hurns und Wilsons Opt-out, einen relativ jungen Wide Receiver rum. Er könnte also Erfahrung dort reinbringen. Und ich glaube, er wäre bereit, für wenig Geld einen One-Year-Proof-Deal zu unterschreiben, denn was anderes bekommt er eh nicht. Deswegen wäre er eine Überlegung wert. Warum er keine Überlegung wert ist, ist, weil wir halt nicht in dem Moment sind, wo wir quasi im Genau-Modus, wo wir jetzt den Spieler unbedingt so brauchen. Sondern es geht immer noch in der nächsten Saison auch um die Entwicklung und Evaluation junger Spieler. Und denen steht Des Bryant dann natürlich wieder im Weg. Ja? Aber so abwegig finde ich den Gedanken Des Bryant halt eben nicht, dementsprechend. Und so schwierig finde ich ihn jetzt auch nicht.
Okay, ja, also wie gesagt, ich, ich war mit dem, wir sind momentan nicht in diesem, wir müssen unbedingt gewinnen Modus. Ich sag, ja, das ist für mich aber eigentlich, wir haben Parker und wir haben Preston Williams und wir haben Isaiah Ford. Da will ich mir nicht unbedingt das Cap dieses Jahr vollhauen, um Des Bryant zu unterhalten. Das ist halt mein Punkt da noch. Ja. Aber gut.
Zumal du dir ja dann Folgeprobleme auch ranholst, wenn der überzeugen sollte. Dann musst du ihm nächstes Jahr einen dicken Vertrag geben und das Geld hat bei...
Ja, da kriegen wir ein Compensatory Pack.
Naja, gut. Wenn das Geld dann nächstes Jahr bei den 175 Millionen Cap Space überhaupt irgendeine Franchise hat?
Das ist ja eine andere Frage.
Ja. Aber das muss man ja dabei bedenken. Ne? Das ist ja schön und gut, dass der dieses Jahr oder wenn er denn dann dieses Jahr für uns spielen würde, aber damit ist ja nicht getan.
Auch das ist richtig. Gut. Jetzt haben wir dann aber wirklich noch ein Thema. Oder?
Ja, wir kommen nicht drum rum.
Und zwar haben wir letzte Saison, als wir viele Spieler abgegeben haben, auch einen Spieler abgegeben, der den Namen unseres momentanen Quarterbacks trägt, und zwar Fitzpatrick. Der Fitzpatrick Minka ist nämlich zu den Steelers getradet worden für einen First-Round-Pick. Und eigentlich hatte ich, also eigentlich war das Thema für mich abgeschlossen. Ich weiß nicht, kurz mal Stimmungsbild reinholen. War für euch das Thema abgeschlossen?
Aber sowas so von.
Micho?
Ja, eigentlich ja. Also war, gut. War vorbei.
Gut, ich wollte nur, weil eigentlich war es okay. Ja, wir kriegen zwar immer noch dafür Haue, wenn er jetzt jedes Jahr als All-Pro, egal welches Team gewählt wird, aber gut, damit kann ich umme. Womit ich nicht umme kann, ist, dass sich ein Spieler hinstellt und ein Interview gibt bei Bleacher Report, was gestern rausgekommen ist. Ich so, hä? Krieg's auf Twitter. Meine erste Reaktion so, okay, warum schreiben alle meine Dolphins-related Leute zu diesem Artikel bla bla bla? Und dann habe ich mir den Artikel mal durchgelesen. Es geht in diesem Artikel darum, warum Minka Fitzpatrick kein Teil mehr der Miami Dolphins ist. Und er wurde dazu interviewt und hat dann aus seiner Sicht das alles erzählt. Und ja, kurz vorweg, die Miami Dolphins und Brian Flores haben eine Gegenstellung oder waren zu einem Interview, was in diesen Bericht hätte einfließen sollen, nicht bereit. Und ich bin, um das vorwegzunehmen, damit 100% d'accord auf so einen Quatsch nicht zu antworten. Ja, kurze Zusammenfassung. Um was geht's? Und zwar, Minka Fitzpatrick hat ja in der ersten Saison quasi so ein bisschen überall gespielt. Und dann kam Brian Flores und dann hat man gesagt, Kollege Schnürschuh, du spielst jetzt nicht mehr Free, sondern noch Strong Safety. Dann meinte Minka Fitzpatrick, ja, kann ich machen, aber das ist ja mein ganzes Talent verloren. Und dementsprechend hat er sich benommen. Hat das zwar erst gemacht, hat es dann aber nicht angenommen, dass er das spielen soll, dass er jetzt andere Drills machen soll gegen Linemen und so weiter und so fort, weil gegen Tight Ends, das wäre nicht sein Skillset und deswegen hat er sich dann irgendwann überlegt, nee, ich habe heute keine Lust auf One-on-One Handskills, ich gehe lieber zu einer anderen Übung. Hat selber entschieden, hey, Brian, ich bin mal eben bei der anderen Übung, ich habe keinen Bock auf das, was du mir sagst. Und so weiter und so fort. Das war das eine. So, dann ist er im ersten Spiel reingeschmissen worden und doch genau da wo zu spielen, wo er spielen will. Aber dann waren ja die anderen Spieler nicht so clever und haben ihm ja nicht das gemacht, was er wollte. Also er hat, die haben ihn angeguckt, als würde er Spanisch sprechen, so ungefähr. Und das war dann der Moment, wo er gesagt hat, jetzt will ich hier weg, obwohl ich genau da spiele, wo er wollte. Ja, Tobi, du darfst auch gerne noch Sachen, die ich jetzt nicht direkt genannt habe, natürlich nochmal ausführen. Und deine Meinung dazu kundtun.
Gut, ich werde versuchen, meine Emotionen im Griff zu behalten. Also ich habe das Ding ja gestern auch gelesen. Erstmal habe ich mich kaputt gelacht über die Meinung, die Minka Fitzpatrick über sich selber hat. Weil das erste Jahr bei den Miami Dolphins war ja jetzt nicht so All-Pro, überragend, schieß mich tot, hast du nicht gesehen, tralala, als dass er der große Star-Allüren und große Ansprüche stellen könnte. Dann bin ich als Sportler immer noch der Meinung, dass ich als Rookie, der ein Jahr Profitum hinter sich hat und es kommt ein neuer Coach oder generell bei Coaches da Spiele, wo der Coach mich sieht und ich nicht sage, ist mir scheißegal, was der Typ in seiner Karriere erreicht hat, ist mir scheißegal, was der bei den Patriots in seiner Vergangenheit alles gemacht hat. Ich weiß alles besser. Ich bin derjenige, der weiß, wo meine Stärken sind. Ich weiß, welche Position ich spiele und ich weiß generell alles besser. Und das dann so im Nachhinein nachtretend gegenüber einem Coach zu äußern, ist unter aller Kanone. Also es ist schon mal unter aller Kanone, dass Minka Fitzpatrick sagt, ja gut, der Trainer wollte mich da, wollte, dass ich das spiele. Meine Stärken liegen aber ganz woanders. Ich weiß viel besser, was für das Spiel der Dolphins besser gewesen wäre. Im Endeffekt, Brian Flores hat keine Ahnung von Football und weiß nicht, wo ich mich hinstelle. Und wenn ich hingehe und ihm von meiner göttlichen und von meiner großartigen Football-Intelligenz, wenn ich daran teilhaben will, wird mir nicht richtig zugehört und dann wird nicht das gemacht, was ich sage, dann mache ich mir schon mal Gedanken. Was ich aber am schlimmsten finde, ist, dass er seine Teamkollegen aber mal sowas vor den Bus schmeißt, dass mir alle Worte fehlen. Ich zitiere jetzt mal aus dem Interview. Er hat gegen die Baltimore Ravens auf dem Platz gestanden und da kommen da Spieler, die er noch nie gesehen hat. Es geht um Stephen Parker, Safety, der 3 Tage vorher von den Dolphins noch gesigned wurde und der dann, ich glaube, 16 oder 17 Snaps in dem Spiel bekommen hat. Wie viele davon er mit Minka, zusammen mit Minka Fitzpatrick gespielt hat, weiß ich jetzt nicht genau, aber viele können es nicht gewesen sein. Dann sagt er, it was my first time ever seeing them. Gleiche Positionsgruppe, gleiches Aufwärmprogramm, gleicher Lockerroom. Wo ist der Junge mit seinen Augen? Wenn er die zum ersten Mal auf dem Platz sieht, hat er erstmal Probleme. Dann weiter. I didn't even know half their names while I'm out there on the field with them. Gut, Stephen Parker als Namen ist natürlich schwierig zu merken. Das kann man sich natürlich, das kann natürlich innerhalb von 3 Tagen schon mal passieren. Andere Spieler wie Tom Brady besorgen sich am ersten Tag, wo sie bei der Franchise sind, alle Telefonnummern, reden mit allen und stellen sich bei allen vor. Ich denke nicht, dass Stephen Parker das nicht getan hat. Also ich gehe davon aus, dass das erstmal heillos übertrieben ist. Also er wird schon durchaus wissen, mit wem er da auf dem Platz steht. Und selbst wenn es ein, so wie Stephen Parker, jemand ist, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung in der Liga hatte, Minka Fitzpatrick hat ihm ein Jahr voraus. Sorry. Dann, I'm trying to communicate with somebody and is looking at me like I have no clue what I'm talking about. Er möchte natürlich auch seine Mitspieler von seinem großartigen Football-Wissen und seiner Football-Intelligenz teilhaben lassen und die verstehen ihn nicht. Komisch. Könnte daran liegen, dass nicht Minka Fitzpatrick entscheidet, wer wo spielt und wer was macht, sondern dass das der DC und die anderen Positionscoaches tun und dass Minka Fitzpatrick gar nicht in der Lage sein kann, nach einem Jahr als Rookie, da hinten in der Secondary der Dolphins den großen Zampano zu mimen. Davon mal ganz abgesehen, wenn man sich das Line-up des Spiels anguckt, da haben hinten gespielt zum Beispiel Eric Rowe, Xavier Howard, Rashad Jones und Bobby McCain. Alle mit mehr oder weniger viel Erfahrung, alle mit mehr oder weniger nachgewiesener Klasse. Und derjenige, der die Leute da hinten nach seinem Gusto verschieben will und das denen sagen will, was sie wo zu tun haben, ist Minka Fitzpatrick. Also sorry, es tut mir ganz ehrlich leid. Ein gesundes Selbstbewusstsein in allen Ehren, aber sowas wie Teamgeist, wie Respekt vor Mitspielern, Respekt vor der Position des Trainers und Respekt vor dem, was vielleicht Brian Flores in seiner Positionscoach-Karriere davor gemacht hat, ist in dem Interview bei weitem nicht zu sehen. Und ganz ehrlich, Miami kann heilfroh sein, dass sie noch einen First-Round-Pick für ihn bekommen haben. Wäre das Interview in der Schärfe nach dem Ravens-Spiel direkt rausgekommen, sie hätten seinen Vertrag gevoided, das heißt ihm nur das Minimum gegeben und hätten ihn absolut entlassen müssen. Das Interview an sich ist eine absolute Frechheit dem Trainer und seinen ehemaligen Mitspielern gegenüber. Und ganz ehrlich, zusammenfassend kann man das Ding beschreiben mit Mimimi, ich bin ja eh der Beste, ich werde in 1 bis 2 Jahren mich mit den Top-Safeties der Liga-Geschichte vergleichen. Ich weiß alles besser, ich kann alles. Flores ist ein Idiot, meine Mitspieler konnten alle nichts. Und wenn ich da was zu sagen gehabt hätte und wenn ich das so gemacht hätte, wie ich das gewollt hätte, dann wäre sowieso alles besser gewesen. Also da fehlen mir echt, da fehlen mir die Worte, was Sozialkompetenz innerhalb einer Mannschaft angeht. Und wenn er das in Pittsburgh weiter so tut, wenn die mal nicht so viel Erfolg haben sollten, dann viel Spaß. So, das war's erstmal von meiner Seite aus.
So, ich hatte mich selbst gemutet. Deswegen konnte ich nichts sagen. Micho, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Du darfst natürlich jetzt auch in die Diskussion einsteigen und sagen, was du dazu sagst, wie du das findest. Und
ich
so weiter.
Sehe Details zumindest anders wie Tobi, wobei ich im Endeffekt natürlich zum selben Schluss komme, sage ich auch ganz klar. Also, was ich an Details anders sehe, es mag sein, dass gewisse Dinge, von denen die Finca Fitzpatrick sagt, dass die stimmen. Zum Beispiel finde ich, dass er in der ersten Saison schon ziemlich gut gespielt hat. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Und im Teamsport American Football ist es schwer, individuell herauszuragen, wenn um dich herum ein schlechtes Team ist oder kein gutes Team. Und das war es in der Saison und in der letzten Saison unter Adam Gase war es in der Beziehung kein gutes. Also Minka bis zur ersten Saison war es kein gutes Team. Und Tobi hat richtig gesagt, gesundes Selbstbewusstsein in allen Ehren und das braucht man auch. Und gerade ein Safety, der was auf sich hält, muss tatsächlich in der Lage sein, auch auf dem Spielfeld gewisse Situationen zu erkennen und Spieler eventuell auch gegebenenfalls der Situation entsprechend anzupassen. Das sei vorab gesagt. Das heißt nicht, dass Micah Fitzpatrick das wirklich tatsächlich in dem Moment getan hat, tun musste oder was auch immer. Sondern das heißt nur grundsätzlich, finde ich es nicht verkehrt, wenn Spieler das auch können. Und nur weil Brian Flores irgendwo bei sich in der Palmarès stehen hat, von wegen, dass er mal an einem Super Bowl beteiligt war, insofern, dass er das Clipboard gehalten hat oder so, heißt das so lange nicht, dass er der Superguru ist. Alles gut und schön. Ja. Und Micah Fitzpatrick ist in meinen Augen auch ein Spitzenspieler. Wirklich ein absoluter Topspieler, der sich, wenn er auch nur ansatzweise in dieser Entwicklung weitermacht, wirklich irgendwann mit den Top-Safeties aller Zeiten wird messen können. Aber das, was Micah Fitzpatrick da in diesem Interview gemacht hat, geht gar nicht. Sowas geht wirklich überhaupt nicht. Wenn es während der Zeit der Miami Dolphins wirklich so war, dass er sich auch so beschwert hat, dass er so zu seinem Team gefühlt hat, dann hat er in dieser Mannschaft nichts zu suchen. Das ist dann einfach kein Mannschaftsspieler mehr. Und sowas praktisch ein Jahr oder fast ein Jahr im Nachhinein nochmal auf den Tisch zu bringen, nochmal aufzuwärmen, ist für mich kein guter Charakterzug. Das heißt einfach nur, dass das so tief an seinem übermäßigen Ego gekratzt hat, ja, dass er da unbedingt noch was zu sagen musste. Sorry, habe ich wenig beziehungsweise gar kein Verständnis für und finde ich zum Kotzen und dementsprechend bin ich froh, dass er weg ist. Das geht für mich in dieselbe Richtung wie Jarvis Landry, das geht für mich in dieselbe Richtung von unserem anderen Safety, Pro Bowl Safety, dessen Namen ich plötzlich vergessen habe, ist das eine
Rashard Jones.
Dankeschön, ja, genau. Das geht für mich in dieselbe Richtung. Anscheinend haben die alle irgendwo einen in der Klatsche. Auch Jamal Adams oder Jadeveon Clowney. Das geht alles in dieselbe Richtung. Aber da hat Micah Fitzpatrick sogar noch einen oben drauf gesetzt. Und das finde ich ein Ding der Unmöglichkeit. Punkt. Selbst wenn er mit Teilen von dem Interview recht haben mag, ändert das nichts an der Sache, die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Das geht gar nicht.
Eben. Also ich sag mal so, natürlich, das hab ich auch in der Gruppe geschrieben. Er ist ja dieses Jahr in den ins All-Pro-Team gewählt worden. Zu Recht. Der hat eine geile Saison gespielt, aber die geile Saison ist nicht nur ihm alleine, ne, zu Füßen gefallen, sondern eben, weil er zum Beispiel vor sich einen TJ Watt spielen hat, der einfach überragend ist. So, und dementsprechend, er hat gut gespielt in seiner ersten Saison, aber auch nicht überragend. Ja, er war nicht Defensive Rookie of the Year. Muss man auch nicht sein, aber also ich fand's, es war viel Mimimi und ich weiß doch besser und also und vor allem dann gegen den College, gegen den Coach nachtreten. Uff, also ich fand's mutig von ihm. Ja, ich glaube, damit schließen wir das Thema, glaube ich, ab, oder? Also ich glaube, damit haben uns alle jetzt mal vernünftig aufgeregt und mal dargestellt, dass das nicht geht und dass ich das, was ich ja auch vorher schon gesagt habe, dass für mich das einfach nur Crybaby Cry, dass der für mich vom Kopf her einfach noch nicht so weit ist und das hat er bestätigt.
Das ist ein guter Zeitpunkt, um abzuschließen. Wir sind knapp über 1,5 Stunden.
Ja, ich habe jetzt noch zwei kurz witzige Sachen. Eine schöne und eine witzige. McShay hat sein 2021 NFL Mock Draft, seinen ersten Bold Prediction, bla bla bla, rausgehauen. An 1 picken die Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence. Witzigerweise die Bengals an 3 Penei Sewell. An 4 die Panthers Justin Fields. Also das läuft so weit. Wir picken an 5 Jamar Chase, Wide Receiver LSU. Und wir picken der Pick der. Ich weiß nicht, ob es jetzt unser Pick ist oder der von den Texans. An 15 Travis Etienne, Running Back von Clemson. Auch interessant. Würde ich es vielleicht anders sehen, aber das schauen wir dann mal. Das nur dazu fand ich jetzt gerade witzig, weil es irgendwie jetzt gerade rausgekommen ist. Das dazu. Und ja, dann haben wir gesagt, ich weiß nicht, Tobi hat die Spannung da schon rausgenommen irgendwie. Haben wir vor Ewigkeiten, vor einem Monat mal ein Gewinnspiel gemacht. So, hey, erratet doch mal bitte, wie lange wir im Durchschnitt sind. Und gewonnen hat die Person, die genau eine Stunde 30 Minuten gesagt hat, werde ich richtig informiert.
Ja, genau, richtig. Wir sind mit der Lösung knapp eine Minute drunter. Also wir haben einen Schnitt von, wenn ihr mich jetzt genau drauf festnagelt, eine Stunde 28 und ich glaube 12 oder 13 Sekunden gehabt. Sowas um den Dreh.
Nice. Ja, und Mirko Prerauer. Ah, Mirko hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, ich meine, Tobi haben wir schon gesagt, dass du Bescheid weißt. Ich denke, zum Zeitpunkt jetzt werden wir schon Kontakt aufgenommen haben. Wenn nicht, dann schreib mir einfach eine Mail oder eine Mail. Schreib mir auf Facebook, hey, du Arsch, warum schreibst du nicht? Oder irgendwie sowas. Dann kriegen wir das auf jeden Fall aufweinen. Also herzlichen Glückwunsch dazu und ja, an all die anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, vielleicht gibt es irgendwann anders nochmal die Möglichkeit, was zu gewinnen. Das mag ich nicht ausschließen, ich mag es aber auch nicht versprechen. Gut, mit diesem riesigen Cliffhanger habe ich jetzt alles gesagt, glaube ich, was ich sagen will. Tobi, Micho, habt ihr noch irgendetwas, was ihr beitragen wollt?
Nein.
Nicht mehr wirklich, nein.
Schön, dass ihr das so förmlich gesagt habt. Das freut mich. Ja, dann möchte ich mich bedanken, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Es war wieder super spaßig. Hat mir auch wieder mega viel Spaß gemacht, so wie jedes Mal. Es war mir eine Ehre, an diesem Dolphins Draft teilnehmen zu dürfen. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.